Wir haben diese Liebe Jesu, die uns in vielerlei Hinsicht im Neuen Testament begegnet. Und ich glaube, dass wir uns darauf verlassen dürfen und immer wieder dahin zurückkommen dürfen. Das Zweite ist, dass ich glaube, es geht um authentische Beziehungen. Es geht darum, dass wir in der Gemeinschaft uns nichts vorspielen müssen. Und ich habe die Gemeindefreizeit in guter Erinnerung. Da war diese Zeit, in der wir in einem sehr entspannten Rahmen zusammen waren und wie Einzelne das auch dann zum Ausdruck gebracht haben, dass wir authentisch sein und bleiben können, dass wir uns in der Gemeinde einander so begegnen dürfen, wie wir sind und dass wir darunter nicht leiden und dass das kein Druck ist, sondern dass das Freiheit bedeutet. Das Dritte ist für mich, dass ich glaube, dass wir auch immer wieder auf einer tieferen Ebene in Beziehung treten dürfen miteinander, dass es eben nicht nur Smalltalk ist, was uns verbindet. Und da wissen wir, dass wir manchmal vorsichtig sind mit Nähe und Vertrautheit, aber auch das ist die Einladung hier, denn nehmt einander an, heißt eben, dass es manchmal auch tiefer gehen muss, um dann zu verstehen, was der andere denkt und wie er gestrickt ist, wie sie gestrickt ist, wie wir eben verschieden sind. Auf einer tieferen Ebene in Beziehung treten, Nähe und Vertrautheit. Sich gegenseitig annehmen ist ein großes Geheimnis und es ist für viele, die schon lange in der Gemeinde sind, nicht unbedingt immer leichter. Aber ich lade uns ein, uns hier auf den Paulus einzulassen. Was bedeutet es denn, wenn wir uns gegenseitig annehmen sollen? Annehmen ist ein sehr aktives Verhalten, ein Empfangen und Aufnehmen des anderen und der anderen. Und das hat damit zu tun, dass wir dazu selber in Bewegung geraten müssen, dass wir dazu uns selber in eine andere Position bringen müssen, dass wir damit etwas tun müssen, was mehr ist als einfach nur tolerieren. Leben und leben lassen ist gut und gehört auch dazu, auch in der Gemeinde. Aber sich annehmen ist ein Stück weit mehr. Ein aktives Empfangen und Aufnehmen des anderen und oder der anderen in einer Art, dass das jemand bewusst und positiv erleben kann. Das zweite Annehmen heißt für mich auch jemanden herzlich willkommen heißen. Ich habe das schon erlebt, ich bin da gut versorgt. Ich habe am 1. Juni hier in dem Haus viele gehört, die gesagt haben, willkommen zu deinem ersten Arbeitstag. Und dann war das ein Arbeitstag, der ganz wie dem anderen gehört hat, ja, dem Bund und nicht der Gemeinde. Aber eine herzliche Willkommenshaltung hier, vielen Dank. Auf der Gemeindefreizeit hat Maria Zerwunka gesagt, segnen heißt jemanden in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu willkommen heißen. Und das ist bei mir hängen geblieben. Wenn wir uns gegenseitig segnen, das heißt, wenn wir uns in der Gegenwart Gottes gegenseitig willkommen heißen, dann hat das eben genau diesen Hintergrund. Sich annehmen ist mehr als sich einfach nur aushalten, ist sich mehr als sich nur erdulden, mehr als einfach daneben zu sein. Das heißt, jemanden in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu willkommen heißen. Das dürfen wir, das sollen wir, dazu sind wir eingeladen, das wollen wir selber auch erleben, dass Menschen uns so segnen, dass sie sagen, herzlich willkommen, wir sind gemeinsam in der Gegenwart Jesu. Annehmen heißt auch, dass wir jemanden Zutritt gewähren in das eigene Herz, dass wir jemanden im eigenen Herzen einen Platz einräumen. Da gibt's keine Vorgaben, wie viel oder wie wenig Platz das ist, das wissen wir, das teilt sich manchmal auch durch die Gegebenheiten ein. Wir haben nicht mit allen gleich starke Beziehungen. Aber einfach zu wissen, da ist jemand und ich habe ihm einen Platz und wenn er noch so klein ist, auch in meinem Herzen eingeräumt. Zutritt gewähren zum eigenen Herz. Und noch einmal, annehmen heißt auch, in die Haltung des liebenden Vaters eintauchen. Und da möchte ich uns das Bild von dem Vater und den beiden Söhnen hinhalten und uns einladen, das anzusehen, weil ich glaube, dass er diese Haltung am besten zeigt und eben Jesus hier am besten erzählen kann, was Annahme heißt. Da kommt jemand zurück und weiß genau, dass er nichts mitbringt und nichts vorweisen kann. Dass er sich ganz anders einordnen muss gegenüber dem, von dem er weggegangen ist. Aber dieser Mann läuft ihm entgegen und hält ihm die offenen Arme entgegen. Und dann kommt jemand und sagt, ich bin doch die ganze Zeit hier gewesen. Und warum feierst du nicht mich? Und auch zu dem sagt dieser Vater, alle Zeit hast du mit mir geteilt, was wir haben. Und es ist immer diese Offenheit. Und feier doch mit uns, dass jemand, der verloren ist, jetzt wiedergefunden wird. Wie schaut das konkret aus, sich annehmen? Aus dem, was der Paulus hier in Römer 15 sagt, erfahren wir es noch nicht ganz exakt. Da haben wir noch nicht wirklich einen Vorschlag oder einen Hinweis. Aber ein Kapitel davor redet er davon, was das zum Beispiel konkret meinen kann. Und ich möchte uns das vorlesen, Römer 14, 1-4. Und vielen Dank, wenn wir es auch auf der Leinwand haben. Ich bin nicht sicher, ob die Übersetzung jetzt gleich ist. Ihr dürft einfach zuhören und gleichzeitig vergleichen mit dem, was hier oben steht. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Das finde ich spannend, weil Paulus hier offensichtlich ganz konkret etwas meint. Und das, was hier gemeint ist, ist, dass ich dem anderen einen Platz freihalte oder der anderen einen Platz freihalte, auch wenn sie ganz anders denken mag als ich. Auch wenn er ganz anders denkt als ich und als vielleicht du oder du, dass da trotzdem ein Platz frei ist. Der Paulus äußert sich an etlichen Stellen über Meinungsstreitigkeiten und wir haben ja auch unterschiedliche Blickwinkel. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen oder wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann sehen wir, wie unterschiedlich diese Streitigkeiten, die da waren, Meinungsverschiedenheiten auch bewertet werden. Und er tut es aber hier anders, als wir das manchmal gern sehen würden. Er bewertet die Meinungsstreitigkeit anders, als wir das manchmal gern sehen würden. Normal fragen wir, ob diese Streitfrage denn eine zentrale Streitfrage ist oder eine periphere. Ob sie etwas berührt, was uns zutiefst erschüttern könnte oder ob es eigentlich eine Frage ist am Rand. Ist das eine Glaubensfrage erster Ordnung oder zweiter Ordnung, wird dann oft gefragt. Und dann wird geprüft, wie weit hier das Bekenntnis zu der einen Haltung und das Bekenntnis zu der anderen Haltung uns eventuell doch trennen könnte. Das Gewissen des Einzelnen wird leicht zum Maßstab für eine ganze Gruppe. Und solche Kategorien legen wir heute an und dann gibt es oft Trennung und gegenseitige Verurteilung. Ich finde, der Paulus hat hier ein ganz anderes Anliegen. Er sagt ganz einfach, lasst einander Platz. Lasst euch gegenseitig Platz. Auch wenn der oder die andere anders denkt, soll doch Platz sein für sie und für ihn hier bei uns. Ohne gegenseitige Verachtung, ohne dass ich Vorurteile entwickle, die meine Entscheidung für den anderen, für die andere jederzeit wieder schwanken lassen. Ohne dass ich das immer noch mit mir herumtrage, was ich da an Vorbehalten habe. Und ohne Richten übereinander, wenn der oder die andere Freiheiten hat, die ich mir nicht vorstellen kann. Ohne Richten übereinander, wenn jemand etwas tun kann, was ich für mich nicht so sehen kann. Freiheiten, die ich nicht kenne oder die ich nie leben könnte. Was für Paulus zählt, ist das Angenommensein bei Gott. Es ist Gott, der die Menschen zu sich zieht, der uns ruft, der uns in seinen Herrschaftsbereich zieht. Und eben diesem Gott, der uns deutlich gemacht hat, dass wir seine Führung im Leben dankbar annehmen dürfen, diesem Gott, sagt Paulus, sind wir auch verantwortlich. Ihm werden wir Rechenschaft ablegen. Und zuletzt dieser riesige Optimismus des Apostels hier. Die andere wird die Prüfung des Gewissens schon bestehen. Das ist erstaunlich. Was für ein Optimismus. Die andere wird die Prüfung des Gewissens auch bestehen. Mit der anderen Meinung, abweichend von mir. Warum? Weil der Herr, unser gemeinsamer Herr, ihn oder sie dabei unterstützen wird. Unterstützen, dass er oder sie diese Prüfung auch besteht. Er kann ihn aufrechthalten, heißt es hier bei Luther. Und wir haben so ein bisschen vielleicht das Gefühl, wie sehr das mit Beziehung zu tun hat. Mit einer echten, mit einer offenen Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen mir und Jesus. Gar nichts mit dem, was andere alles drüber denken. Die Frage ist, wie stehe ich denn selber da vor Jesus? Wie gehe ich selber mit den Fragen um, die nur Jesus mir stellen kann und will? Er kann ihn aufrechthalten, heißt es hier. Die zweite Geschichte, die ich anwenden möchte, um das nebeneinander anzuverstehen, kommt aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 18, 24 bis 26. Da erzählt also Lukas, das wissen wir, der Evangelist, und er sagt, es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig. Ein beredter Mann heißt es hier und ein Gelehrter in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben den Jüngern, sie möchten ihn aufnehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Was hat uns diese Geschichte zu sagen? Ich glaube, dass hier deutlich wird, dass Menschen in der Gemeinde auch da gefragt sind mit ihrer Gnade und mit ihrer Güte zu den anderen, wo Dinge noch nicht am Punkt sind, wo wir noch nicht wissen, ob das schon alles das ist, was in der Gemeinde geschehen soll, was verkündigt werden soll. Wir dürfen unsere Beziehungen auf Gnade und auf Güte aufbauen, so wie wir selber die Gnade und die Güte erlebt haben. Das erlebe ich hier bei diesem Ehepaar Aquila und Priscilla. Die haben nämlich keine Vorbehalte, jemanden zu nehmen und ihm in ihre Gemeinschaft, in ihr Haus aufzunehmen, der anders lehrt als sie. Was zunächst einmal noch irgendwie diffus aussieht, was völlig unklar aussieht, ist ihnen keine Barriere, kein Hinderungsgrund. Sie sehen, dass jemand da ist, der einen guten Dienst tut, ohne dass alles übereinstimmen würde. Mit der eigenen Erkenntnis, mit der Erkenntnis der Gemeinden. Und sie haben keine Scheu, ihn ins Haus zu holen und auch damit zu rechnen, dass es Diskussionen und Widerstand gibt, dass vielleicht jemand überhaupt noch nicht dort ist und auch gar nicht vielleicht dorthin kommt, dass man ihm sagt, was über sein Wissen hinaus auch offenbar geworden ist. Und der Apollos war extrem belesen. Wenn wir hören Alexandria, heißt das auch, dass er aus einer Stadt des Wissens kommt. Alexandria, die berühmte Stadt für ihre Bibliothek, Alexandria als Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit. Der konnte gut predigen und der war erfüllt davon zu predigen. Und es heißt hier, sein Geist war erfüllt und er kannte sich grundsätzlich auch schon über Jesus aus. Aber er war nicht in allem so eingestellt wie die, die der Paulus gesammelt hat, die er unterwiesen hat. Ein Unterschied könnten die wesentlichsten Fragen über den Heiligen Geist gewesen sein. Da gibt es ein Kapitel später auch den Hinweis auf andere, die diese Johannestaufe kannten und die dann sagen, sie haben bis dato noch nichts von einem Heiligen Geist gehört. Und ich kann mir gut vorstellen, was das für ein Mensch war, der unheimlich bestechend war in seinem Auftreten und dem man erstmal auch mutig entgegentreten muss, wenn man sagt, du bist aber noch nicht ganz fertig mit dem, was du wissen sollst. Und es ist nicht leicht, solchen Menschen auch dann zu sagen, da fehlt noch was. Und wir hören später, dass der Paulus ja auch über Parteiungen redet, die dann offensichtlich auch mit dem Apollos im Zusammenhang entstanden sind. Aber dieses Ehepaar nimmt sich des Apollos an und sie erzählen ihm, was sie wissen. Und dadurch wird dieser extrem belesene jüdische Wanderlehrer zum christlichen Prediger, weil ein Ehepaar ihre Haltung ihm gegenüber auf der Gnade und auf der Güte aufgebaut hat, die sie selber erfahren haben. Weil sie an dieser Stelle nicht ihren Vorbehalten gefolgt sind, sondern dem, wie Jesus ist. Auch unser Monatsspruch Juni, ich habe am Freitag kurz das angesprochen, passt ein bisschen dazu, im Zusammenhang mit der Haltung der Gastfreundschaft, da heißt es nämlich, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Und dann habe ich am Freitag gesagt, wir sollen uns damit grüßen, dass wir sagen, und ich habe noch eine Couch für dich frei oder ich habe noch ein Bett für dich frei, um deutlich zu machen, dass das zu unserer Haltung gehört. Das ist vielleicht in dem Zusammenhang hier als Kalkül einzuordnen. Das wäre sicher falsch, wenn wir sagen, na, wir müssen uns jedem stellen, weil es könnte ja sein, dass das ein Engel ist. Das ist so nicht gemeint. Trotzdem glaube ich, dass wir aus der Haltung heraus, wie Jesus mit uns umgeht, uns öffnen dürfen für andere. Annahme heißt, ich gebe der anderen Person einen Zugang zu mir. Ich öffne ihr die Tür meines Herzens, bewusst und willentlich und bedingungslos. Gerade dann, wenn das Verhalten der anderen Person nicht perfekt ist. Ich bin bereit, weiter zu lieben und anzunehmen, auch wenn ich erlebe, dass ich nicht so behandelt werde, wie ich es gern erleben würde. Jesus erzählt, dieser liebende Vater war auf Widerstand gestoßen beim älteren Sohn. Und vielleicht war er auch verletzt. Ja, ich kann mir vorstellen, was bedeutet das, dass der ältere Sohn so mit dem Vater redet? Er war in Frage gestellt. Seine Handlungen sind heftigst kritisiert worden. Wir wissen, dass das ein Gleichnis ist, aber auch das steckt da drin, dass ich denke, die Haltung des Vaters ist nicht, dass er seinem älteren Sohn übel nimmt, mit welchen Vorbehalten der auf ihn zukommt. Annahme heißt auch, es geht nur so, dass wir mit jemanden mit hineinnehmen in unsere Welt. Und ihr merkt, ich hole hier nochmal zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich fand das gut mit den Kindern, dass wir das gesehen haben, weil dieses Hineinnehmen in unsere Welt spielt sich ja schon am Schulhof ab. Oder manchmal auch im Kindergarten. Die Frage, bin ich dazu bereit? Es gibt eine Gruppe und es gibt die, die von außen dazukommen wollen. Wie reagiert die Gruppe? Wie reagieren die Einzelnen in der Gruppe? Lassen wir den jetzt herein? Kann der auch mitspielen? Gibt es jemand, der sagt, komm herein, du nimmst uns nichts von unserer Identität, wenn du auch dabei bist? Wir lassen dich gerne unsere Welt hier in der Gruppe sehen. Ich glaube, dass der Schulhof und die Gemeinde Jesu manchmal gar nicht so weit voneinander weg sind. Es geht jeweils darum, dass wir Menschen in unsere Runde hineinziehen dürfen. Schau her, wir sind kein geschlossener Kreis, wir sind keine verschworene, eingeweihte Clique. Und dann haben wir die Veränderung durch den einen, die eine erlebt und wir sehen, dass durch das Dazukommen wir selber zu Beschenkten geworden sind, dass es die Option von geistlicher Gemeinschaft ist, die dadurch sich eröffnet, wie die Gastfreundschaft. Es liegt Verheißung darauf. Auf einer geschlossenen Gruppe, soweit ich es verstehe und soweit es die Bibel mir sagt, liegt keine Verheißung. Und wir dürfen uns dazu ermutigen, dass wir hier unsere Haltung verändern. Römer 15, Vers 7 wirklich ins Leben umsetzen. Wir dürfen uns Tag für Tag dazu ermutigen. Wir brauchen das, Und ich glaube, unsere Seelen brauchen das, weil das Gesetz der Trägheit dem auch immer widerstrebt. Wir sollen wissen, dass alles länger dauert, als wir gerne hätten, dass Durchhaltevermögen gefragt ist. Ich habe bei Richard Rohr, ich weiß nicht, wer den kennt, einen Satz gefunden, der mir da geholfen hat. Er hat gesagt, oder er hat das selber auch von jemandem gehört: Der Mensch muss lange träumen, ehe er etwas Großes vollbringen kann, und Träume werden in der Dunkelheit genährt. Der Mensch muss lange träumen, bis er etwas Großes vollbringen kann, und Träume werden in der Dunkelheit genährt. Manchmal empfinden wir das so, dass wir eigentlich in einer gewissen Dunkelheit drinstecken. Aber wir dürfen eine Vorstellung von dem haben, wie es anders sein kann, und dürfen diese Träume auch gerade in den dunklen Zeiten immer wieder nähren. Und in der Haltung der Anbetung, das möchte ich auch sagen, richtet sich unser Blick wieder aus. Woher kommt alles? Wohin schaue ich, wenn ich unsicher und schwach bin? So sind wir in Christus angenommen. So hat er uns aufgenommen, bedingungslos. Ohne Unterschied, ohne jede Diskriminierung. Mit einer herzlichen Einladung und mit diesem Signal: Du bist mir wichtig, du bist Gott wichtig. Bedingungslos heißt, ich kann gar nichts mitbringen. Es gibt nichts, was ich hier vorweisen könnte. Es gibt auch keine Erwartung, dass ich etwas mitbringe. Ohne Unterschied heißt, meine persönliche Ausrichtung, meine Disposition, egal in welchem Bereich, ob das geschlechtlich ist, ob das materiell ist, ob das gesundheitlich, ob das seelisch ist, es lässt mich bei ihm nicht scheitern. Meine persönliche Ausrichtung und meine Disposition lässt mich bei ihm nicht scheitern. Im Gegenteil, all das spielt keine Rolle in der Aufnahme bei ihm. Mit herzlicher Einladung. Es gibt diese Grundtemperatur der Einladung Jesu. Und die ist ziemlich hoch. Diese Temperatur der Einladung Jesu ist wirklich berührend, warm, warmherzig. Und er will mir sagen, was ich auch denke und wie ich eingestellt bin: Ich zähle bei ihm. Ich bin Gott so wichtig. Was ich auch denke und wie ich eingestellt bin: Ich zähle bei ihm, bei Jesus, ich bin Gott so wichtig. Zum Schluss, was hindert oft dieses einander annehmen? Und ich glaube, dass wir das auch deutlich ansprechen dürfen. Das erste ist, ich glaube, dass Gesetzlichkeit oft im Weg steht. Dass wir an den Buchstaben kleben und von da ausgehend nie in diese Haltung kommen, einander anzunehmen. Wieder möchte ich gar nicht irgendwelche Positionierungen hier ins Spiel bringen oder selber vielleicht verurteilen, sondern nur einladen, dass wir auf Jesus sehen. Jesus hat diesen Zachäus, diesen Zöllner, ja nicht so angesprochen, dass er gesagt hat: Jetzt habe ich dich, du Sünder. Jetzt habe ich dich erwischt. Und jetzt bist du bei mir gefangen in dem Gesetz, das wir alle kennen. Sondern er sagt: Komm herunter, ich möchte dich besuchen. Komm herunter, ich möchte zu dir kommen in dein Haus. Ich lade mich einfach bei dir ein. Jesus hat am Sabbat geheilt und das war ein großes Ärgernis für die, die das Gesetz kannten. Jesus stellt uns noch einmal diesen älteren Sohn vor als jemand, der sich an die Regeln gehalten hat und jetzt plötzlich so schmerzverzerrt daherkommt und sagt: Aber der hat sich ja gar nicht an die Regeln gehalten. Und der Vater sagt: Lass uns freuen, er ist wieder da. Gesetzlichkeit kann uns sehr viel Mühe kosten, wenn es um das einander annehmen geht. Das zweite ist, dass uns auch viel Mühe kosten kann, wenn es solche Gefälligkeitsbeziehungen gibt in der Gemeinde. Wenn es, sage ich mal, Freunderlwirtschaft gibt. Wenn ich einen Erfolg dazu verwende, die Seite der Verlierer zu beschämen. Und das findet leider immer wieder mal statt. Wenn ich eine Seite hofiere und die andere übergehe. Wenn ich Allianzen schließe, die einen Teil der Menschen um mich herum ausschließt. Der Samuel Klaproth hat hier am Freitag sehr interessant gepredigt. Er hat diesen Vers, wenn Gott für uns ist, aus Römer 8, wer kann wider uns sein, so ausgelegt, dass er gesagt hat, das kann ich auch dahingehend betonen, dass ich annehmen muss, dass auch in der Gemeinde eigentlich niemand gegen mich sein kann. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein, dann gilt das doch auch für uns, für unsere Gemeinschaft. Innerhalb einer Bundesgemeinschaft, von der ich eben gesprochen habe, von der ich gerade komme, kann ich das eigentlich nicht denken, dass es da echte Gegnerschaft gibt, oder? Sondern es gibt dieses Grundverständnis, dass wir alle diesen einen Herrn haben und seine Nähe suchen und verstehen wollen, was er uns zu sagen hat. Das war also das zweite, Gefälligkeitsbeziehungen, Freundelwirtschaft. Und das dritte sind eben Vorurteile, dass wir auch merken, wie viele Vorurteile wir herumschleppen, wo wir Menschen nicht frei begegnen können, weil wir bereits irgendetwas haben, was uns zurückhält. Ein Urteil darüber, ein Verständnis, ein scheinbares Verständnis vom anderen und dass uns an dieser Stelle etwas im Weg ist und uns nicht helfen wird, einander anzunehmen. In Christus sind wir bedingungslos angenommen, ohne Unterschied, ohne Diskriminierung, mit einer herzlichen Einladung in seine Gemeinschaft und mit der klaren Aussage, du bist Gott wichtig, du bist Jesus wichtig. Amen.